Herzlich willkommen zum 183. Podcast, kaum zu glauben. Heute mit interessanter Ausstellung, und zwar begrüße ich zum allerersten Mal im Eintracht Frankfurt Podcast die Franziska Naja von Twitter. Hallo.
Hallo.
Und wieder ist sie da. Ich freue mich sehr. Die Alex. Hi.
Dachchen.
So, sehr schön, sehr schön. Ich höre mich ein wenig leise. Hoffentlich funktioniert alles. Der große Knall. Der Schaf ist weg.
Ja, Gott sei Dank. Ich warte seit einem Jahr drauf.
Das weiß ich, Alex, das weiß ich. Für dich konnte diese Nachricht nicht schnell genug kommen. Aber der Zeitpunkt war schon ein bisschen ungewöhnlich, oder?
Der ganze Ablauf war ein bisschen ungewöhnlich. Also der Zeitpunkt, klar, jetzt so nach der Saison, finde ich den absolut legitim, auch in Ordnung. Aber der ganze Ablauf war halt total strange. Also warum legt Schaf sein Amt nieder? Und warum wird er nicht entlassen? Und warum ist alles, was kommt, ein Statement, was die Eintracht dazu abgibt? Also das finde ich halt einfach sehr strange.
Franzi, wie siehst du das?
Ich fand den Ablauf, also ich frage mich halt die ganze Zeit, was da schiefgelaufen ist, weil ich hatte jetzt einen Text drüber gelesen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass Schaf halt gehört hat, dass irgendwie die Eintracht schon nach anderen Trainern gesucht hat. Und mir aber gestern noch gesagt worden, sie wollen ein Schaf unbedingt behalten. Also das finde ich in der Chronologie halt ganz witzig, weil es auf mich dann so wirkt, wenn das jetzt so stimmt. Schaf hat Spitz gekriegt, dass sie hinter seinem Rücken ihn loswerden wollen. Da hat er halt vorgegriffen, weil er sich auf den Schlips getreten gefühlt hat.
Was ja dumm ist, weil damit verliert er ja Millionen. Also dadurch, dass er selbst um einen Aufhebungsvertrag gebeten hat, wobei man weiß natürlich auch wiederum nicht, was drinsteht, ne? Also kann natürlich auch sein, dass sie sich gütig geeinigt haben auf irgendwie eine Summe, aber eigentlich mit dem Aufhebungsvertrag müssen wir ihm ja keine Abfindung zahlen. Also dadurch haben wir ihn ja erstmal nicht entlassen.
Glaubt ihr denn, dass das mit dem Aufhebungsvertrag überhaupt so stimmt, oder ist das jetzt nach außen kommuniziert worden? Ich habe jetzt mehrfach gehört, dass da wesentlich mehr drinsteckt, dass Schaf zwar jetzt schon gesagt hat, dass er gehen wollte, dass er sich nicht mehr wohlgefühlt hat in dem ganzen Umfeld, da werden wir ja gleich noch näher drauf kommen, aber hängt es wirklich mit mehr zusammen? Ist es wirklich nur Schaf als einzige Person, die hier kritisiert wird, die hier angegriffen wurde, oder hängt es auch mit der Personalie Bruchhagen zusammen? Denn da habe ich ja jetzt gemerkt, da gab es ja mehrere Deuter, die gemeint haben, hier, guck dir an, der muss ganz allein die Scheiße da ausbaden, muss allein ganz klar sagen, hier, dass Schaf nicht mehr länger Trainer ist, da hilft ihm gerade keiner dabei, Hillmann war nicht zu sehen, auch ein Hüben mehr nicht.
Das ist eine gute Frage. Also, vielleicht hat er die ganze Scheiße aber auch eingebrockt, ne? Also für mich ist ja Bruchhagen einfach so der totale Schafe-Fechter. Das ist einfach für mich eine Kombi, die von Anfang an, die passt einfach, ne? Also Bruchhagen, Schaf, das ist so ein Einschlag. Ich glaube aber, dass der Rest der ganzen Mannschaft da gar nicht so erpicht drauf war.
Ist es denn wirklich so, dass sich Schaf wirklich diesen äußeren Zwängen ausgesetzt hat? Also ich meine, er hat ja sehr, sehr krass die Medien angegriffen. Franzi, wie siehst du das?
Also keine Ahnung. Also ich war anfangs erstmal positiv. Mhm. Also ich fand ihn erstmal gut, weil Femi am Ende voll auf den Sack gegangen ist, so. Also für mich hat er einfach nicht mehr so gewirkt, als ob er überhaupt noch auf irgendwas Bock hat und so. Und dann war so ein Schaf, der anfangs so ein bisschen motivierter gewirkt hat, irgendwie so, der so geschaut hat, was kann er daraus machen, hat auf mich erstmal positiv gewirkt. Aber ich habe so seit der Rückrunde eigentlich, also keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, er weiß nicht so recht, wohin damit. Es gab ein paar Ausnahmespiele, die echt Hammer waren, aber ich hatte das Gefühl, das waren eher so Zufallsspiele, wo halt mal das Konzept von Mannschaft und Trainer übereingestimmt haben, irgendwie so. Das war aber jetzt nichts, was irgendwie gepasst hat, weil Trainer und Mannschaft, also weil das da alles gestimmt hat. Also ich glaube, Schaf hat einfach nicht, also meiner Meinung nach hat Schaf überhaupt nicht zur Eintracht gepasst auf Dauer.
Also das sehe ich auch so. Was du sagst zum Fee, muss man vielleicht auch ein bisschen in den Schutz nehmen. Er hatte ja schon im Wintertrainingslager seinen Abgang angekündigt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es dann verständlich ist, dass man gegen Ende der Saison unmotivierter ist, aber er hat ja seinen Abgang angekündigt, weil er gesagt hat, ihm fehlt die Power, er kann nicht mehr. Von daher kann ich das ein bisschen nachvollziehen, auch wenn ich das natürlich nicht gut heiße.
Ja. Ist zumindest ehrlich.
Ja. Für mich hat Schaf von Anfang an null zur Eintracht gepasst. Allein von seiner stoischen Art war halt nach Fee, war, es hätte nicht unterschiedlicher sein können. Und von daher bin ich halt einfach, ich war über die Verpflichtung damals schon mehr als unglücklich. Und wie er sich hier bei der Eintracht verhalten hat, finde ich auch ganz, ganz unglücklich. Er hat am Anfang versucht, ein System zu spielen. Keine Ahnung. Also er hat immer gesagt, sie studieren es im Training ein, auf dem Platz hat man es nie gesehen. Das war alles andere als wirklich ein Konzept dahinter, was man jemals auf dem Platz erkennen konnte. Und dann gab es ja damals hier diese ominöse Mannschaftssitzung, wo angeblich die Mannschaft selbst gesagt hat, sie wollen wieder offensiver spielen, wo sie das Heft so ein bisschen in die Hand genommen haben. Das war in der Hinrunde vor den Spielen gegen Gladbach und gegen Dortmund, wo wir ganz überraschend einfach Punkte eingefahren haben. Eigentlich war es schon vor dem Bayern-Spiel so, ne?
Ja.
Da haben wir zwar keine Punkte eingefahren, aber schon wieder ein bisschen besser gespielt. Dann lief es wieder eine Zeit lang. Dann bei den ganzen Auswärtsspielen, also die waren ja durch die Bank weg, alle grauenhaft. Mir tut jeder leid, der in dieser Saison für die Eintracht irgendwo hin auswärts gefahren
ist. Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
Das ist ja ein Drama. Und da war Schaaf einfach 0,0 in der Lage, irgendwie gegenzuwirken. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass er in der Öffentlichkeit nicht in der Lage ist, irgendwas zu erklären, irgendwas zu präsentieren, für irgendwas zu stehen oder überhaupt irgendwo mal eine Route aufzuzeigen, die irgendwie Sinn macht. Also für mich hat da der Weg gefehlt und ich habe auch keinen Weg gesehen, den man irgendwie gehen kann.
Also würdest du sagen, für dich ist der Abgang selbst aus sportlicher Sicht, selbst oder trotz eines 9. Platzes, trotz 43 Punkten, nachvollziehbar?
Ja, weil hinter Schaaf kein Plan stand. Für mich war da einfach nicht ersichtlich, dass der Mann, ich will nicht das Wort Konzept immer wieder benutzen, weil dieses Konzept-Trainer-Ding ja auch eher so eine Modeerscheinung ist. Aber für mich ist nicht ersichtlich gewesen, welchen Plan Schaaf hat und wie er versucht, den umzusetzen. Was er versucht hat umzusetzen, ist an ganz, ganz vielen Stellen in die Hose gegangen. Und für mich kann er froh sein, dass er eine intakte Mannschaft hier vorgefunden hat, die zu 80%, auch wenn man von großen Umbrüchen spricht, immer noch ein Fee mitgeformt hat und auch die Weichen für die Mannschaft gestellt hat. Weil an den Verpflichtungen, die getätigt wurden, da hat Schaaf nicht viel mit zu tun. Die kamen alle super spät. Ich glaube nicht, dass da er noch großartig viel Mitspracherecht hatte, wo er sagen konnte, den will ich, den will ich. Seferovic sind wir seit 2 Jahren dran gewesen. Ja. Das ist auch noch eine Verpflichtung, die irgendwie in die Ära Fee fällt. Also was ich glaube, ist so Sachen wie Nelson Valdez. Klar, ja. Die sind zustande gekommen
durch Schaaf,
aber viel mehr auch nicht.
Also würdest du sagen, trotz Thomas Schaaf Platz 9 und nicht wegen? Da tun sie sich schwer.
Nee, aber das Ding ist, bei Valdez hat er ja nicht ganz Unrecht gehabt, außer jetzt der Verletzungspause. Valdez war ja nicht schlecht.
Nö.
Ein paar Mal, die er im Einsatz war. Also.
Ja, das stimmt schon. Also man muss schon sagen, Valdez hat schon viel getan. Allein emotional, ich denke, das war ein Gewinn für die Mannschaft. Ne?
Also das erste Tor, was er geschossen hat, war geil.
So. Mega gut. Und du hast gleich gemerkt, dass da kommt was an, ja. Und er war eigentlich auch gleich ein Teil dieser Elf. Ne? Jeder wusste auch um seinen Leidensweg. Das konnte man ja in den sozialen Medien auch groß präsent sehen. Also er war ein Teil dieser Mannschaft, hat auch gut reingepasst. Und ich denke, das war eine der positiven Verpflichtungen, trotz der Tatsache, dass er nicht ganz so viele Spiele machen konnte.
Aber das ist krass, ne? Unterm Stich, wie viele Spiele hat er gemacht? 2 bis zu seiner Verletzung.
Mhm.
Und dann jetzt in der Rückrunde 4?
Ja.
Also, ja,
und dafür finde ich aber auch, wie ihr das schon gesagt habt, der ist ein Teil der Mannschaft. Also für mich ist Valdez auch ganz klar schon Eintracht. Also auch wenn er halt von seiner Anwesenheit, keine Ahnung, vielleicht gefühlt für mich 5 Spieltage da war.
Ja, aber dem hat man auch, also ich finde, Valdez hat man direkt angemerkt, der hat Bock auf den Scheiß so und sowas finde ich geil. Ich liebe das, wenn Spieler aufs Feld gehen und sagen, ey, ich hab Bock drauf, ich mach das jetzt irgendwie so. Dann gucke ich ihnen auch so mega gerne zu. Also dann macht Fußball halt auch mehr Spaß. Und zu Schaaf jetzt nochmal, ich denke halt, man hätte nach 100 Pro nochmal eine Saison mit ihm versuchen können, aber das wäre halt nichts, also ich hätte, so geistig hätte ich ihm nicht mehr wirklich eine Chance gegeben, ich hätte mir gedacht, naja, versuchen es noch und solange wir nicht mit ihm absteigen, ist alles gut, aber so gefühlsmäßig hat es für mich nicht gepasst und ich finde man halt zum Beispiel, ich glaube es war das Spiel gegen Schalke in der Rückrunde, das war spielerisch geil, also Das war, da hat man auch so gesehen, da sind so Ansätze, also da war es nicht, mir fällt das jetzt gerade schwer zu beschreiben, aber da waren Ansätze davon,
Spielerischer Klasse einfach.
systematischem, ja, also es war systematisches, gutes Spiel und gegen so eine Mannschaft wie Schalke, ein 1-0 muss man halt auch erstmal schaffen, aber es war halt so selten. Und ich glaube, wir hatten eher Glück, dass es irgendwie so lief, wie es lief, dass es der Platz 9 geworden ist. Also ich
Ja.
glaube, das hat auch was damit zu tun, wie andere Mannschaften gespielt haben und nicht unbedingt mit der Klasse der Eintracht, auch wenn ich jetzt mega froh bin über den einstelligen Platz.
Ja, was ja mit.
Naja, wobei, also 43 Punkte ist schon ordentlich, ne? Also ich sag mal, vom sportlichen Ergebnis her kann man nicht meckern. 43 Punkte ist nicht unbedingt die Punkteanzahl, die die Eintracht in der Regel aus einer Saison rausholt, ne? Also normal bewegen wir uns da auch in den Jahren, wo wir nicht absteigen, eher unter den 40 und verpassen die magische 40-Punkte-Marke Jahr um Jahr.
Yay, wir sind diesmal schon mit 37 Punkten gerettet. Toll.
Ja. Aber spielerisch, sorry, aber spielerisch ist es halt echt unter aller Kanone teilweise gewesen. Wobei gegen hier na, Leverkusen waren halt auch wieder geile Ansätze dabei.
Ja, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass am Ende der Saison auch vor dem Leverkusen-Spiel die Mannschaft ja gesagt hat, die wollen jetzt noch mal eine Leistung zeigen, die wollen noch mal Gas geben und sie wollen persönlichen Abschluss hinbekommen. Vielleicht hängt das nicht wirklich mit dem Trainer zusammen, sondern einfach mit den Spielern.
Das bedeutet aber auch, dass der Trainer nicht in der Lage ist, die Mannschaft anders nicht zu motivieren, sondern es hat erst einen Riesenstress von außen gebraucht,
Richtig.
permanente Diskussionen, Unruhe im Umfeld, bis die Mannschaft sich die letzten 3 Spieltage am Schopf gepackt hat und versucht hat, selbst aus der Misere rauszufinden. Also die Spieltage davor waren ja alle mehr als bescheiden und da hätte ein Trainer mal ein bisschen motivieren können. Das ist ja seine ureigenste Aufgabe.
In Hertha war halt das Highlight auch die Eintracht-Fans und nicht die Mannschaft. Also.
Oh,
Wie so oft.
Hertha war ganz schlimm.
Ja.
Hertha habe ich nach 10 Minuten, glaube ich, umgeschaltet und die Konferenz geguckt, weil die halt echt spannend war.
Ja. Das habe ich in der letzten Woche schon gesagt. Da hat ja Aigner selbst gemeint, bei den Zweitligaspielen morgen gibt es wesentlich interessante Partien als das, was Sie hier heute gesehen haben.
Ja.
Sagt alles. Wollen wir doch mal hören, was unser aller René zum Thema Schaf sagt, oder? Wenn ich das jetzt so hinbekomme.
Du musst da nur einen Knopf drücken.
Zum Trainer, Schaf ist weg und mal gucken, wer jetzt danach kommt. Ich fand die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist, irgendwie sehr, ja, uncharmant, würde ich es jetzt mal nennen. Irgendwie muss da viel im Hintergrund passiert sein, zumindestens wenn man auch nur annähernd dem glauben darf, was gerüchteweise da herumgelaufen ist. Schaf hatte sicherlich viele Kritiker und auch durchaus Menschen, die hinter ihm gestanden haben. Die Mannschaft hat zumindest hinter ihm gestanden, was für mich schon mal eigentlich ein klarer Punkt ist, dass man das nicht so machen sollte, wie es jetzt gerade eben passiert ist. Gerade so überraschend, wie das jetzt für alle passiert ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, zumindest auch das, was man so aus der Presse entnimmt, dass das jetzt auch so ein bisschen an Bruchhagen nagt. Bruchhagens Vertrag läuft ja dann auch 2016 aus. Das könnte jetzt auch so ein Thema sein, dass das irgendwie früher passiert. Was auch immer da passiert, es muss jetzt schnell gehen. Es kann durchaus sein, dass das jetzt mal so ein bereinigendes Gewitter ist und einfach mal so ein paar verhärtete Fronten jetzt auflöst. Aber da muss jetzt auch relativ schnell eine Entscheidung getroffen werden, weil umso länger das da jetzt so vor sich hin köchelt, umso kritischer finde ich das am Ende des Tages. Ich war auch am Ende nicht so richtig überzeugt von Schaf, auch weil ich sein System nicht verstanden hatte und ich so das Gefühl hatte, dass er der Mannschaft nicht so einen richtigen Weg mitgeben kann. Ob das jetzt seine Schuld alleine ist oder nicht, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich finde die Art und Weise, wie es zu Ende gegangen ist, unschön und das zeigt zum wiederholten Male, wie unprofessionell die Eintracht doch in manchen Belangen aufgestellt ist.
So, soweit unser René. Mir drängt sich da wieder die Frage auf, sind es nur die Medien gewesen, die Schaf dazu bewogen haben, oder war es auch mehr? War das das Eintracht-Vorstandumfeld? Also, wie seht ihr das? Ich meine, die Schelte, die Schaf gegeben hat bei seiner Abschiedskundgebung, ja, das, was ja nur eine Aussage war, die auf der Homepage veröffentlicht wurde, das ging ja eigentlich nur gegen den Medien. Steckt da trotzdem mehr dahinter?
Also ich tue mir immer schwer mit, die Medien sind dran
Genau.
schuld. Das ist so eine Formulierung, wo ich mir denke, ja, okay. Ich meine, klar gibt es manchmal irgendwie Sachen, die übertrieben sind. Ich habe jetzt keine Formulierung gelesen, wo ich gesagt habe, okay, das ist was, das würde ich mir, also würde ich als Pressemensch irgendwie nicht über einen Trainer schreiben. Also weil ich es nicht korrekt fände. Also das habe ich jetzt nicht gelesen über ein Schaf. Und ich denke, man muss als Trainer und als Mensch in der Öffentlichkeit damit leben, wenn man halt irgendwie Kritik einsteckt. Und ich würde behaupten, die hat er halt auch nicht nur von den Medien eingesteckt, sondern garantiert auch von anderen Seiten. Und das ist tatsächlich egal. Also jetzt auch so diese typische Runde bei mir durch den Betrieb, wenn man mit Leuten über die Eintracht redet, so, da ging es vielen ähnlich wie mir. Und ich meine, wenn quasi jeder XY mit seiner Nachmittags-FR irgendwie da rumsitzt, und trotzdem noch, guckt ja selbst trotzdem noch Fußball. Also auch wenn man die Zeitung liest. Und man guckt es ja selbst noch und man bildet sich ja trotzdem da jetzt eine Meinung. Und die waren alle ähnlicher Meinung. Also ich kenne wenige, die wirklich gesagt haben, joa, geil, scharf, Alter, soll bleiben. Also natürlich waren heute alle geschockt, aber ja.
Also ich glaube auch nicht, dass man da die Schuldfrage so einfach sich beantworten kann. Also zum einen wird ja die Schuld relativ offensichtlich in Richtung der Frankfurter Rundschau geschoben. Da gibt es zwei verantwortliche Sportjournalisten, der Ingo Dustewitz und der Kilchenstein, Thomas Kilchenstein. Und ich weiß nicht, ich habe es gerade eben zu euch, als wir im Vorgeplänkel ein bisschen geredet haben, schon gesagt, ich weiß nicht, ob die zwei die Macht haben, bei der Eintracht einfach einen Trainerwechsel herbeizuführen. Das halte ich einfach für völligen Unsinn.
Ich gehe schon davon aus, dass sie eine gewisse Macht haben, weil sie halt eine quasi Monopolstellung haben, denn es kaum nennenswerte andere Journalisten gibt, die die Frankfurter Eintracht in dem Maße repräsentieren oder auch über die berichten. Wir haben schon mehrfach über die mangelhafte Berichterstattung in der FAZ gesprochen. Ja, das ist auch ein Punkt. Die FNP habe ich komplett ausgeblendet. Darüber kann ich nicht wirklich viel sagen. Da sind mir
Ja,
andere
doch, also
Beiträge negativ aufgefallen.
die haben
Bitte?
auch einen Sportjournalisten, der auch regelmäßig bei den Trainings ist und eigentlich auch fast jeden Tag irgendwas zur Eintracht schreibt, genauso wie die Bild-Zeitung. Also das sind jetzt so die drei Zeitungen,
Ja.
denen ich sagen würde, die haben dedizierte Journalisten, die sich mit dem Thema Eintracht Frankfurt beschäftigen.
Ja, okay. Ich gehe auch nicht davon aus, dass allein die Medien, ja, wie die Franzi schon so richtig und gut gesagt hat, ja, in Anführungsstrichen die Medien, ja, das ist auch ein zu weitgreifender Begriff. Ich finde diese Kritik auch ein bisschen irgendwo schwach, denn im Endeffekt ist es so, wenn du diese Kritik nicht überstehst, dann weiß ich nicht, ob du im modernen Fußballgeschäft überhaupt bestehen kannst. Denn das wird dann einfach problematisch. Bei größeren Vereinen ist es noch schlimmer. Da gibt es mal Gegenwind. Das Einzige, was ich sagen muss, was mich an der ganzen Situation belastet, ist die schwache Außendarstellung der Frankfurter Eintracht und wie die Eintracht es nicht geschafft hat, mit ihren Angestellten sinnvoll umzugehen und die auch mal adäquat zu schützen. Denn trotz der Tatsache, dass halt gesagt wurde, ja, Scharf, das ist eigentlich gar kein Thema hier bei uns, dass er gefeuert wird oder sonst irgendwas, konnte man das nie stichhaltig begründen, man konnte es nie aus der Welt schaffen und so hat diese Flamme immer weiter gelodert, was jetzt im Endeffekt dazu geführt hat, dass Scharf anscheinend von sich aus gesagt hat, er geht. So, jetzt stehen wir ohne Trainer da und die Frage ist, wir wissen nicht genau, ob das vom Vorstand lanciert wurde. Da gibt es ja, wie gesagt, die Gerüchte, dass es eine Zweierallianz gibt, die halt jetzt nicht mehr besteht, weil Schaf jetzt weg ist. Davor war es Schaf und Bruchhagen und die andere Allianz um Hellmann, bei dem auch unser aller Peter Fischer mitmischt, denn die beiden verstehen sich ja sehr gut und die wollten was Neues, die wollten einen neuen Trainer. Wer hat also die Macht in Frankfurt? Wer ist das momentan?
Ich glaube gar nicht, dass das lanciert wurde. Ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht intern unabgestimmt war, was das Thema Schaf angeht. Ich glaube, dass Bruchhagen ein ganz großer Freund vom Schaf war und dass gerade auch ein Hübner, der die sportliche Verantwortung hat, da stark gegengeschossen hat, so auf der Ebene. Und ich glaube, dass die Medien einfach, oder die Medien, dass die FR gerade ein bisschen Öl ins Feuer geschossen hat und auf einmal nahm das Feuer seinen Lauf und fing an zu lodern. Erinnern wir uns mal an die Farce der Pressekonferenz, die ein Kevin Trapp gegeben hat, wo er angeblich zur Pressekonferenz geschickt wurde, um zu sagen, wie sehr die Mannschaft hinter dem Trainer steht. Also was er da gemacht hat, war ja total, es war ja am Ende des Tages sogar auch kontraproduktiv. Also wenn er doch nichts zu sagen hat oder nichts zu sagen hat, was glaubhaft ein gutes Verhältnis zum Trainer darstellt, dann soll er doch die Klappe halten. Genauso die ganzen Interviews. Wann wurde sich denn das erste Mal öffentlich zum Trainer bekannt. Das hat dann nur Bruchhagen gemacht. Und sonst hat sich keiner zum Trainer bekannt. Natürlich, jetzt kommt von jedem mal irgendwie so, oh, ist schade, tut uns leid, ein guter Typ. Aber der Einzige, der da auch einen glaubhaften, nachvollziehbaren Artikel zugeschrieben hat, war Charlie Körbel.
Das war sehr emotional schon fast, ne? Meinst du den heute Mittag?
Genau. Der hat auf Facebook einen relativ für seine Verhältnisse ausführlichen Post, wie leid ihm das tut. Und also das nehme ich ihm auch ab. Und sowas ist dann halt auch glaubhaft. Aber alle anderen von der Eintracht haben meiner Meinung nach überhaupt nichts Glaubhaftes rausgebracht. Und es hat seine Gründe, dass ein Bruno Hübner sich zu dem Thema total bedeckt hält, was eigentlich sein primärer Verantwortungsbereich ist. Und ich glaube einfach, dass er froh ist, dass Schaf von sich aus gegangen ist. Und ich glaube, dass Schaf das Ganze am Ende des Tages einfach zu bunt geworden ist.
Okay. Zu bunt also, mit allem.
Genau, aber nicht mit den Medien, sondern mit dem, was intern bei der Eintracht abgegangen ist. Dass ihm da keiner den Rücken gestärkt hat. Und dass vielleicht auch ein Bruno Hübner, der ja eigentlich sein sportlicher Leiter ist, nicht zur Seite gestanden hat. Und ich glaube, das war am Ende das, wo er gesagt hat, unter den Voraussetzungen kann ich hier nicht arbeiten. Aber ich glaube, dass die Medien jetzt einfach nur ein willkommener Buhmann sind für die Eintracht, dass die sich nicht weiter dazu äußern müssen und sich die Meute im Internet quasi selbst zerfleischt.
Ja, ja. Gehst du denn oder geht ihr denn auch dann konform mit der Annahme, Alex, ich höre das bei dir so raus, dass du es eigentlich anders siehst. Also es gibt zum Beispiel den Sunny2K1 hier, der jetzt bei Twitter ja geschrieben hat, also er sieht damit Bruchhagen als nicht mehr tragbar an. Ja, Bruchhagen müsste jetzt die logische Konsequenz ziehen und ebenfalls seinen Hut nehmen. Ja, da sagt er öfter mal, oder jetzt zuletzt hat er auch geschrieben, Schaf ist eigentlich das Bauernopfer für Bruchhagen. Stimmt ihr dem zu? Seht ihr Bruchhagen ähnlich beschädigt?
Ja. Also ich sehe es nicht so krass wie der Sonny. Sonny, aber in Ansätzen schlägt er da schon in die richtige Kerbe. Also ich glaube, dass Bruchhagen Schaf damals platziert hat und ich glaube, dass das eine seiner letzten nicht so cleveren oder klugen Amtshandlungen war. Und natürlich bleibt auch von dem Desaster, das wir gerade durchleben, ein bisschen was am Bruchhagen haften.
Ja. Franzi, wie siehst du das?
Ja, zumindest bleibt es an ihm haften irgendwie so von Fanseite. Also ich muss gestehen, ich habe vom Vorstand und ähnlich, also ich habe, glaube ich, zu wenig Ahnung von Eintracht interner, um das wirklich abschätzen zu können. Mhm. Aber also bei mir als Fan bleibt da ja auch was hängen. Und bei mir bleibt auch eben diese Connection Bruchhagen-Schaf hängen. Und ich weiß jetzt halt nicht genau, also beziehungsweise ich glaube einfach, er hat eventuell auch einfach einen Knicks im Ansehen der Fans erlitten. So würde ich sagen. Weil das war ja so einer der Hauptmeldungen, die rumging.
Ja, und das ist ja aber im Endeffekt auch so, zumindest ist es jetzt meiner Sicht so, ich muss auch sagen, da ist für mich ein bisschen was kaputt gegangen. Gar nicht mal jetzt mit Schaf, dass Schaf jetzt geht nach einem Jahr. Man hat gemerkt, es hat nicht funktioniert, alles gut und schön. Für mich war halt die Außendarstellung wirklich, wirklich schlecht. Und ich muss auch sagen, wie das gehandhabt wurde, das ist unprofessionell. Ja, und da muss ich auch einen Bruchhagen irgendwo in die Nase fassen. Für mich bleibt aber jetzt, eigentlich hat die Eintracht jetzt zwei Probleme, denn zum einen muss eigentlich bald ein Nachfolger für Bruchhagen gefunden werden und zum anderen jetzt möglichst bald ein Nachfolger für Schaf.
Ja, wobei da natürlich auch schon wieder Namen im Gespräch sind, die ich gar nicht befürworten kann. Ne? Also Jens Keller, das wollen wir ja alle mal nicht hoffen.
Ja, aber wir jetzt gleich schon
wolltest
die Nachfolge.
Wolltest du nicht. Ich dachte, das war dein Wunsch, dass wir da drüber
natürlich
sprechen.
Machen wir, gerne. Okay, also, du wolltest was über Keller sagen, sorry.
Ja, nichts Gutes fällt mir dazu ein. Ne? Also Keller möchte ich genauso wenig als Trainer haben wie Roberto Di Matteo. Haben sich beide auf Schalke nicht bewiesen, haben da beide nicht unbedingt für attraktiven Fußball gestanden. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal brauche. Aber es gibt natürlich auch Kandidaten in der Verlosung, die mir sehr wohl gefallen könnten. Also Sascha Lewandowski könnte ich mich mit anfreunden, wobei es auch nicht meine Nummer 1 Besetzung ist.
Dann schieß los, ich will deine Nummer 1 wissen, sofort.
Ja, aus der mache ich ja seit Wochen kein Geheimnis mehr. Also meine Nummer 1 Besetzung ist Joe Zinnbauer. Für die, die ihn nicht kennen und jetzt anfangen zu googeln, war mal Trainer beim HSV. Und zuvor eher in U23-Mannschaften unterwegs oder in der Regionalliga. Aber für mich ein super Trainer.
Da hast du halt das Problem, ich merke, die Alex ist wieder weg, ich übernehme, dass der Zinnbauer wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, in der nächsten Saison wieder bei der U23 des HSV arbeitet. Ne? Das sieht momentan danach aus. Das wurde zuletzt auch erwähnt, dass trotz der Tatsache, dass Labbadia jetzt beim HSV wahrscheinlich über längeren Zeitraum tätig ist, dass Zinnbauer zumindest die U23 bald wieder betreut. Das würde das eigentlich im Endeffekt ausschließen. Alex hat noch was gesagt. Lewandowski, Sascha Lewandowski. Franzi, hast du da eine Beziehung dazu? Wie findest du diesen Namen?
Ich muss gestehen, ich habe den heute zum ersten Mal gehört. Mhm. Von daher kann ich das nicht richtig beurteilen. Okay. Aber das war tatsächlich also der erste Name, den ich gelesen habe.
Hat ja eigentlich relativ lange zusammen mit... wie heißt der nochmal hier?
Sami Hyypiä.
Genau, Sami Hyypiä, die Leverkusen trainiert. Mhm. Und da auch eigentlich keinen schlechten Job gemacht. Aber ich glaube, das hat auch für mich nur in Verbindung mit Sami Hyypiä funktioniert, weil er einfach diesen emotionalen Teil reingebracht hat, der in meinen Augen einem Sascha Lewandowski fehlt. Das ist schon wieder ein Trainer, der nicht aus sich rausgeht, der nicht mit der Öffentlichkeit umgehen kann, der dafür einfach auch kein Händchen hat. Als Trainer keine Frage. Also, da sehe ich ihn absolut befähigt und glaube auch von seinen Ansätzen her, dass er da der Richtige sein könnte. Aber ja, dem fehlt halt auch wieder so ein bisschen das, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll. So das
Charisma.
Ja, ist ein gutes
Alex,
Wort.
Alex, wir haben das gleiche Problem. Stell dir vor, Sascha Lewandowski kommt zur Eintracht. Denn es ist das gleiche Problem wie der Vorsaison. Denn er ist eigentlich ein ähnlicher Typ wie Schaf, der nicht mediengewandt ist, der nicht derjenige ist, der großartig outgoing ist, der typisch Frankfurt hier seinen Pelz anzieht oder sonst irgendwas, sondern das ist jemand, der macht akribisch seine Arbeit, die kann er wunderbar machen und ich fand den Vergleich, beziehungsweise wie es damals mit Leverkusen war, von dir sehr gut, denn genau so war es. Hyypiä hat damals dann auch noch alleine gearbeitet, es hat nicht funktioniert, weil ihm die taktischen Gegebenheiten, die Lewandowski wunderbar gemacht hat, haben ihm damals gefehlt. Wer weiß, ob das auf Profi-Ebene genauso gut funktioniert, wenn nur Lewandowski an der Seitenlinie steht. Das ist ein Problem, das könntest du ausmerzen, hättest du einen starken Sportmanager, hättest du einen starken Bruno Hübner, aber wir haben ja jetzt gerade in den letzten Tagen gesehen, wie wenig präsent er bei brisanten Themen ist.
Genau, und das ist einfach, gerade nach der Nummer ist es halt ganz schwierig, nochmal diesen Typus zu installieren. Und ich glaube einfach, dass der moderne Trainer von heute, der muss einfach ein bisschen mehr mitbringen, wie einfach nur ein guter Fußballlehrer zu sein. Da gehört einfach zu, dass du auch der kleine Entertainer bist. Also guck dir an, was ein Guardiola, was ein Klopp und so weiter. Die bringen das alle mit. Und das ist, glaube ich, einfach heute eine zusätzliche Aufgabe, die du als Fußballlehrer mit beherrschen musst. Und das ist einfach die Außendarstellung, die du mittreiben musst.
Solange du es nicht übertreibst.
Richtig.
Ich erinnere mich damals, als Daum kam, irgendwie das alles gefeiert haben. Von wegen endlich ein Trainer, der zu Frankfurt passt, mit dem Röhrchen ins Äpplerglas. Großartig. Aber ich war dann auch froh, als er wieder gegangen ist.
Ja. Jo, also man kann es natürlich auch übertreiben, ne? Das dritte Bein.
Ja. Ein herrlicher Moment, ja. Leider nicht für wirkliche Eintracht-Fans, die dann leidend erfahren mussten, was ein Dummschwätzer er doch manchmal sein kann. Ne?
Ja, das war, naja.
Aber ich denke mal, um zu den Themen zurückzubringen, zu den Namen, die genannt wurden, die Matteo ist außen vor. Ich denke, der hat Schalke eindrucksvoll bewiesen, dass er mit deutschen Mannschaften vielleicht gar nicht so wirklich gut klarkommt, dass da hinter dem Namen auch nicht so wirklich viel Können steckt. Es war grandios gescheitert für mich auf Schalke mit einer Mannschaft, mit der du eigentlich gut arbeiten kannst. Insofern denke ich, sollten wir uns damit nicht mehr befassen. Dann wäre die, wenn sie es wirklich tun würden, wäre die Eintracht komplett blöd. Für mich ist auch der Name Keller jemand, er hat sich ja selber schon ins Gespräch gebracht.
Ich wollte gerade sagen, das ist eher so eine Matthäus-Nummer, ne?
Ja. Also ich meine, was soll das denn?
Ja, ist vereinslos, oder?
Ich wollte sagen, sie sucht halt einen Job, ne?
Ja. Aber das ist doch unschön. Ja, ich will euch. Der hat gute Arbeit auf Schalke geleistet. Stell dir mal vor, der wäre auf Schalke geblieben. Da wären die wahrscheinlich viel besser abgeschnitten, als sie jetzt haben unter Di Matteo. Aber trotzdem wäre jetzt nicht so meine erste Wahl.
Die Frage ist, wen gibt es momentan überhaupt noch? Also, ich würde behaupten, Klopp kriegen wir nicht, wa?
Klopp leider nicht. wäre halt wirklich die absolut geilste Nummer. Ja. Aber
das ist richtig, da wäre ich auch sofort dabei. Fände ich mega geil.
Nee. Die fand ich aber nicht, ne?
Ach, ich weiß nicht. Ich habe persönliche unreflektierte Aversion gegen alles, was aus Dortmund oder Mainz kommt. Und da ist Klopp jetzt nicht unbedingt.
Der kommt ja aus Frankfurt.
Das habe ich auch gelesen, aber er war lang genug bei Mainz und Dortmund, als dass ich das nicht mehr mag. Aber ich weiß auch, dass das nicht unbedingt
viel mit Rationalität zu tun hat. Die Sozialisation von ihm ist auf jeden Fall eine negative, zumindest für dich.
Ja, ah, ja. Genau. Aber es waren lustigerweise die Namen, die ich heute am häufigsten gelesen habe, waren Keller, Lewandowski und Klopp.
Ja, gut, also ich meine die üblichen Verdächtigen wie, keine Ahnung, Bernd Schuster, Thorsten Fink, die halt immer wieder in den Raum geworfen werden. Also Schuster glaube ich nicht dran. Fink geht, glaube ich, zur Austria. Ne? Austria-Wien. Nachdem Magath da letzte Woche abgesagt hat. Also Magath wäre auch wieder zu haben. Was ich noch gehört habe, ist Kostarunjaic.
Ja, das ist natürlich eine Option.
Wäre eine Option. Hat gerade mit dem FCK den Aufstieg grandios in den Sand gesetzt.
Das wäre eine Option. Franzi, ganz kurz zu Runjaic. Du hast ja in der zweiten Liga relativ viel von ihm mitbekommen, schätze ich mal. Du hast es ja ein bisschen beleuchtet. Wie siehst du ihn?
Ich muss gestehen, nein. Also, der FCK hat halt eigentlich keine schlechte Saison hingelegt. So.
Genau.
Aber ich überlege gerade, was waren jetzt herausstechende Spiele vom FCK? Also die Spiele, also ich verfolge die zweite Liga ja vor allen Dingen wegen dem FSV. Mhm. Und da waren jetzt, ich glaube, die Spiele gegen FCK war tendenziell eher scheiße. Aber der mir speziell ins Auge gefallen wäre.
Aber auch nicht negativ, ne? Also es wäre jetzt nicht so, wo du sagen würdest, ach Gott, das ist ein grandioser Unsympath, den will ich hier nicht sehen.
Nö, das auf keinen Fall. Also das ist, der FCK war für mich diese Saison so eine Mannschaft, irgendwie haben sie zwar oben mitgespielt, aber ich habe nicht dran geglaubt, dass sie es nach oben schaffen. Deswegen sind sie in meiner Perspektive immer bei mir so ein bisschen hinten runtergefallen. Also klingt jetzt komisch, aber für mich haben die nicht so richtig ernsthaft oben mitgespielt. Aber auch nicht wirklich unten und deswegen sind sie aus dem Blickfeld einfach raus verschwunden bei mir irgendwann.
Okay.
Naja, was man halt dazu auch sagen muss oder was man im Auge behalten muss, ist mit welchem Kader Runjaic gearbeitet hat. Ne? Also ich glaube, der FCK hat die jüngste Mannschaft der zweiten Liga aufgestellt. Der hat mit ganz, ganz vielen jungen Talenten gearbeitet, was wieder was sehr Positives ist, weil das, glaube ich, auch eine Fähigkeit ist, die man bei der Eintracht mitbringen sollte, weil wir einfach viel Potenzial da haben. Und das wäre einfach auf jeden Fall schon mal was er auf der Habenseite stehen hat.
Das auf jeden Fall. Und er hat ja schon immer gute Jugendarbeit geleistet, was du jetzt eben auch angedeutet hast. Damals seine Arbeit in Darmstadt war auch gut. Duisburg war auch nicht schlecht. Also der Mann hat eigentlich Potenzial und er war ja schon mal im Eintracht-Umfeld, wurde er gerüchtet, könnte einer sein. Anderer Name, Breitenreiter wird wahrscheinlich nicht länger in Paderborn arbeiten. Für euch eine Idee?
Mit Trainernamen kannst du mich tendenziell jagen.
Mhm. Ist ja kein Drama. Ne, ich weiß nicht. Das sind ja auch sowieso alles nur Namen und wir müssen jetzt hier eine Lösung finden, beziehungsweise wir nicht, sondern die Eintracht offiziell. Ich finde Breitenreiter gar keine schlechte Option. Wobei ich ja jetzt höre, dass sogar Schalke dran ist. Also da kommt es immer drauf an. Wäre für mich gar keine schlechte Nummer, würde ich auf jeden Fall besser finden als den Lieberknecht von Braunschweig, der auch immer mal wieder gerüchtet wird.
Ja, das auf jeden Fall. Was ist denn mit Franco Foda? Also den hatte ich auf der Liste, bevor er zu Kaiserslautern gegangen ist. Mhm. Ich glaube damals, das war noch vor Fee, ne? Also
ja.
Das wäre meine Alternative zu Fee, glaube ich, gewesen.
Genau. Wir haben uns damals mit dem Namen Franco Foda auseinandergesetzt, als es darum ging, die zweite Liga-Mannschaft dementsprechend aufzustellen, damit sie in der erste wieder aufsteigen können. Und da war Franco Foda für uns einer der ersten Kandidaten. Das ist aber jetzt schon eine Weile her.
Ja, aber der scheint halt auch nur bei Graz zu funktionieren.
Richtig. Der hat zwar gar keine schlechte Arbeit geleistet beim FCK, da sind auch knapp aufgestiegen. Da gab es aber auch ein paar Zwists mit irgendwelchen Spielern. Also das war nicht so reibungslos. jetzt arbeitet er wieder in Graz, da auch relativ erfolgreich. Ich weiß nicht, ob er sich das nochmal antun will, ne?
Ja. Aber Breitenreiter fänd ich auch eine 1A-Lösung. Also die wird mir auch sehr gut gefallen. Ist für mich auch vom Typ her der Typ akribischer Arbeiter, der aber auch in der Lage ist, ein bisschen was zu präsentieren und vor allen Dingen ein emotionales Momentum mitbringt, weil das braucht einfach unsere doch sehr südländisch angehauchte Mannschaft. Wenn du dir die Leute mal anguckst, die da auf dem Feld stehen, ob ein Seferovic oder ein Anderson oder ein Jagba oder ein Zambrano, das sind alles Typen, die auch mehr mit Emotionen anfangen können als einer sachlichen Taktikerläuterung.
Ja, auf jeden Fall. Du merkst es. Ich finde ja auch, wenn du dir die sozialen Kanäle anguckst, merkst du, dass die Mannschaft ja innerhalb dieses Kerns intakt ist. Es sind nur halt diese kleinen Momente, wo ein Trainer Einfluss nehmen sollte, die stimmen anscheinend nicht. Also das ist ein Ding, da wäre ein Trainer, der vielleicht auch mit so Charakteren besser zurechtkommt, auch mit moderneren Charakteren, Gold wert. Ja. Das hat ja Schaf auch ein bisschen gefehlt, denke ich mal. Ich denke, da kommen wir wieder zu diesem Kern zurück. Wir werden sehen, wer bei der Eintracht noch weiter gehandelt wird. Momentan gibt es viele Namen. Die meisten werden kaum Substanz haben. Aber ich habe gehört, Bruno Hübner hat schon gesagt, das wird nicht einfach. Da hat er recht. So, was meint ihr? Wollen wir zurück zum Saisonrückblick?
Ach, weißt du, eigentlich will ich die Saison, glaube ich, möglichst schnell vergessen. Für mich war das keine gute Saison. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur an Schaf gelegen hat, aber mir hat diese Saison ein Stück weit die Bindung gefehlt. Also ich war auch nicht so emotional dabei, wie ich das sonst in den Jahren war. Also mir hat es auch nichts ausgemacht, aber ich habe es halt auch mit viel mehr Gelassenheit hingenommen, wenn ich keine Ahnung, wenn ich irgendwelche Verpflichtungen habe, die nur mal auf Samstagnachmittag gefallen sind. Ne? Also dann wäre das für mich, letzte Saison wäre das für mich ein Drama gewesen. Diese Saison war es halt einfach so.
Das hatte ich auch. Also bei mir ging es ja, Alex, wir waren ja letztens gegen Gladbach auch gemeinsam im Stadion. Da war es für mich so, ich habe mich hingesetzt, ich habe mir das Spiel angeguckt und es war... Natürlich wollte ich, dass die Eintracht Punkte holt, aber es war jetzt nicht so diehard. Es war nicht so komplett dramatisch für mich. Ich habe auch in dieser Saison wirklich wenig ganz tief gezittert. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Vielleicht hatte ich auch so einen schlechten Eingang in diese Saison, aber mir ging es grundsätzlich ähnlich wie dir. Dann hat sich das einigermaßen so eingespielt, aber ich muss halt auch sagen, diese Chance, die du teilweise hattest, wirklich nach oben zu kommen, wirklich in die europäischen Plätze, die haben wir durch grandios schlechte Auswärtspartien immer wieder komplett zerstört. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dann auch dieses Gefühl der Zugehörigkeit ein Stück weit verloren hatte und auch nicht mehr daran geglaubt habe, dass nach oben was geht. Und dann war es mir irgendwie fast gleichgültig.
Ja, aber es ist halt irgendwie nach der Saison, die wir davor hatten, irgendwie auch ein bisschen verständlich, dass es plötzlich, also keine Ahnung, ist ja eigentlich ganz cool, wenn so ein bisschen Ruhe einkehrt. Und ich hatte das Gefühl, diese Saison, auch wenn es zwischendrin ein bisschen scheiße war, es ist mehr so Ruhe eingekehrt, weil letzte Saison und die davor, die Saison waren halt einfach, also keine Ahnung, da fand ich allein durch die Europapokalteilnahme irgendwie so, war halt was so Besonderes irgendwie so, das ist halt schwer wieder zu toppen. Also auch rein aus emotionaler Sicht. Das geht ja eigentlich gar nicht. Vielleicht hat es auch damit ein Stück zu tun.
Ja, da waren einmalige Dinge dabei. Ich meine, klar, hat auch die internationalen Fahrten, die haben auch gezehrt, haben auch viele Leute Geld gekostet. Und du kannst sowas nicht einfach duplizieren. Ne? Also das, ich weiß auch nicht, vielleicht hängt es auch wirklich mit ein bisschen mit Schaf zusammen, weil ja, da war auch nicht jeder begeistert. Aber ich würde sagen, hören wir doch mal an, was der Dennis darüber denkt, über den 9. Platz.
Im Großen und Ganzen muss man, denke ich, zufrieden sein mit Platz 9. Insbesondere die schwachen Leistungen auswärts, die sich über die ganze Saison gezogen haben und die absolut inkonsistente Leistung. Da meine ich natürlich mit einmal wirklich, ja, wie sagt man, wirklich super Fußball zu spielen, ein überlegenes Spiel selbst gegen große Gegner zu leisten und die Woche drauf bei einem Abstiegskandidaten oder einer Mannschaft zumindest, die zu der Zeit dann in Tabellenregion war, um Platz 16, 17, 18. Dort dann wieder so eine Mistleistung zu zeigen und teilweise auch sehr unglücklich zu verlieren, ist natürlich dann schwierig, mehr als einen Platz 9 am Ende zu erreichen. Also gerade vor 3-4 Wochen war ja im Endeffekt noch die Diskussion, oh Gott, rutscht die Eintracht noch ins untere Drittel der Tabelle? Geht es nochmal um den Abstiegskampf? Zum Glück war das nicht so. Die letzten 3 Spiele waren ja dann doch auch mit 2 Siegen und einem Unentschieden. Also Hoffenheim, Leverkusen gewonnen und das Spiel in Berlin unentschieden. Muss man im Endeffekt jetzt mit einem Platz 9 doch mehr als zufrieden sein.
So, zufrieden wart ihr ja eigentlich auch mit Platz 9. Ich denke, das haben wir jetzt schon geklärt im Rahmen der Möglichkeit. Würdet ihr denn trotzdem sagen, dass es am Ende ein verlorenes Jahr ist?
Alex Meyer ist Torschützenkönig? Nein. Das ist nein. Einfach nein.
Es bleibt schon als grandioses Element, ne? Also ich denke, das darf man nicht vergessen. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren holt die Eintracht mal wieder einen Titel, selbst wenn es nur der Torschützenkönig ist, aber immerhin.
Aber das ist warum Alex denn Meyer? Ich find's großartig.
Die Alex nicht, ne?
Ach, ich gönn's ihm. Natürlich finde ich es großartig, dass wir wenigstens irgendeinen Titel geholt haben. Und es ist ja auch nicht irgendeiner, sondern der, der nach der deutschen Meisterschaft noch mit am meisten zählt. Also natürlich finde ich das gut. In Ekstase hätte mich das versetzt, wenn es ein anderer gewesen wäre. Aber ich meine, ja, es sei ihm von Herzen gegönnt und natürlich freue auch ich mich für ihn.
Naja, im Endeffekt war es auch cool, wenn man überlegt, Seferovic hat auch immerhin 10 Buden gemacht. Auch nicht so verkehrt, ne? Kam ja gerade am Ende der Saison wieder richtig gut in Fahrt. Für mich, finde ich, ist Meier ein Spieler, der jetzt zu Recht auch gekrönt wurde. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, 32. Wer weiß, wie lange er noch spielen wird, deswegen tolle Sache. Mich freut es auch, wir haben jetzt genauso viel Titel in dieser Saison geholt wie die Bayern. Kann sich sehen lassen.
Ego wieder aufpoliert.
Also was für mich noch ein Highlight war, ganz am Ende der Saison waren die 2 Aktionen von der Mannschaft beim Spiel gegen Leverkusen. Zum einen das selbstgemalte Transparent, was ich so noch nie gesehen habe, was sie mit reingebracht haben, als wir vom Leverkusen-Spiel die Choreo hatten. Habt ihr es gesehen?
Ja.
Ja.
Was stand drauf? Ihr seid da, jedes Spiel ist doch klar, wir sagen danke. Mhm. Irgendwas so. Hat man ja hinterher auf den Fotos gesehen, haben sie selber gemalt. Mit Sicherheit hatten sie es beim Malen ein bisschen einfacher wie wir, wenn wir das versuchen in unserer Wohnung zu machen und irgendwie Tapeten im Baumarkt kaufen und billige Farbe. Aber 100-mal besser wie diese frohen Weihnacht-Gedruckt-Transparente, die sie sonst immer durch die Kurve tragen. Also das hat mich gefreut, fand ich eine schöne Geste. Und das Transparent, was sie für Alex Meyer gemalt hatten, fand ich auch Weltklasse.
Mega geil.
Ja.
What if God was one of us? Finde ich schon ziemlich cool.
Ja. Die ist auf jeden Fall Hammer.
Ja. Und ansonsten, ich meine, die Saison könnte man als verloren ansehen, weil wir leider nicht so viel erreicht haben, wie wir hätten erreichen können. Aber andererseits, Kittel im Rahmen der Möglichkeiten leider wieder verletzt.
Oh Mann, ey.
Eigentlich in die erste Mannschaft schon fast gepackt und steht der ist nur zu einer festen Größe geworden. Darf man nicht vernachlässigen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also Kittel tut mir halt unfassbar leid, aber das werdet ihr mit Sicherheit auch schon vor 2-3 Wochen thematisiert haben, als es passiert ist, weil gerade als es passiert ist, hat er eigentlich den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Vorher war er immer so ein bisschen Ergänzungsspieler, nicht schlecht. Und gerade hat er für 2 Spieltage wirklich mal den Schritt gemacht und man hat gedacht, alles klar, Kittel ist gerade angekommen und Bams passiert. Also das war der ungünstigste Zeitpunkt.
Das ist schon verdammt ärgerlich gewesen. Mir tut es unglaublich leid für ihn. Ich weiß auch nicht, ob er nochmal dementsprechend auf die Beine kommen kann. Das ist jetzt wieder so eine Verletzung, so eine schwerwiegende. Tut mir einfach mega leid. Müssen wir sehen, wie der Heilungsverlauf verläuft. Anderer Punkt, die Eintracht hat aber immer die meisten Tore in dieser Bundesliga gesehen, beziehungsweise die Leute, die in den Tempelwaldstadion gegangen sind, da war immer für Spannung gesorgt. Ist das für euch positiv?
Naja, in der Rückrunde war es ja schon auch nicht mehr so, ne? in der Hinrunde würde ich das sofort unterschreiben. Na hier, aber das sind auch Spiele, an die denke ich nicht gerne zurück. Wenn ich an das 5-4 gegen Stuttgart denke.
Ja, genau, das hatte ich gerade auch.
Das war eine Frechheit.
Mann, ey. Klar kannst du jetzt sagen, dass wir, keine Ahnung, Meier mit seinen 2 Toren nochmal das 2-4 in 4-4 gegen, was, Schalke?
Ja, irgendwas.
verwandelt hat. Klar ist das toll, aber keine Ahnung. Also brauche ich nicht. Jubel ich lieber 3-mal weniger, aber dafür muss ich nicht 4-mal weinen, wenn der Gegner schießt. Und das Schlimme war ja, wie die Tore passiert sind. Die sind ja alle nach dem gleichen Schema passiert. Einfacher Ball im Mittelfeld verloren, ein langer Pass, bam, Tor. Du konntest nach einem Ballverlust, konntest du schon vorhersehen, dass ein Tor fällt. Also du konntest, keine Ahnung, an der Mittellinie konntest du schon sagen, alles klar, Ball verloren, jetzt fällt ein Tor.
Das auf jeden Fall. Ich meine, die Eintracht war leicht auszurechnen. Für jede Mannschaft, die einigermaßen auf einem hohen Niveau gespielt hat, die wussten, wie sie die Eintracht empfindlich treffen können. Und genauso war es bei uns so, dass wir in der Offensive zwar effektiv waren und auch gut gespielt haben, trotzdem eigentlich auch für große Teams ausrechenbar waren. Das muss sich in der nächsten Saison ändern. Ich denke, das ist einer der Punkte, wo es darum geht, in der nächsten Saison für mehr Variabilität zu sorgen. Denn es kann nur so nicht weitergehen. Und wenn dann nur die Hälfte der Tore fallen, ist trotzdem jeder hier zufrieden.
Das stimmt. Also gerade wenn ich überlege, so Freiburg-Ergebnis war auch nicht so geil. Aber das 5-2 aus Werder Bremen könnten wir wiederholen.
Das war so selektiv.
Da hätte ich jetzt nichts dagegen.
Ja. So selektiv einige Spiele wiederholen, auf jeden Fall. Aber die ganzen Auswärtspartien, was Alex vorhin auch schon angedeutet hat, die brauche ich alle nicht mehr.
Na, wobei eine Auswärtspartie war, glaube ich, dabei. Gladbach. Gladbach in der Hinrunde.
Gegen Gladbach, ne? Das Team eigentlich, ne? Also einer der Teams, die mich am meisten positiv überrascht haben. Da hast du vollkommen recht, da sahen wir gut aus. Aber ansonsten, ich will nicht nochmal von Mainz, Freiburg und so weiter und so fort anfangen.
Also Freiburg wird auch nicht mehr passieren nächstes Jahr.
Durchaus.
Ja.
Na gut, ich denke, welche Spiele bleiben uns in Erinnerung? Da haben wir ja schon die Negativen ein bisschen angeführt, ja. Wollen wir nochmal hören, was der Dennis, sondern der René zum Saisonrückblick sagt.
Ja, Saisonziel waren irgendwas mit 40 Punkten und nicht absteigen. Und ja, jetzt haben wir Platz 9 und 43 Punkte, kann man zufrieden mit sein. Ich bin es irgendwie nicht. Ein Punkt mehr und wir wären auf einem ziemlich wahrscheinlichen Europaplatz gewesen. 3 Punkte mehr und wir wären auf einem sicheren Europaplatz gewesen. Und die Chancen wären durchaus da gewesen, wenn wir nicht mit den Spielen irgendwie in der 75. Minute aufgehört hätten und auch das ein oder andere Mal einfach mehr Gas gegeben haben. Auf dem Papier haben wir unser Saisonziel erreicht, aber gefühlt war das für mich eine sehr durchwachsene Saison und am Ende des Tages auch wieder eine sehr, sehr enge Saison und da hätte ich mir wirklich mehr erhofft, gerade nach der Hinrunde. Das haben wir in der Rückrunde einfach katastrophal verbockt, da wäre wesentlich mehr drin gewesen.
Ich merke schon, Grumpy René ist nicht zufrieden, kann mir jetzt aber auch nicht helfen. müssen wir sehen, wie es weitergeht. Schön fand ich übrigens am Ende der Saison, dass Waldschmidt noch ein paar Mal eingesetzt wurde. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Da muss in der nächsten Saison mehr kommen. Auch sowieso, wenn ich jetzt halt darüber spreche, dass junge Spieler eingesetzt wurden, ist ja bald auch ein bisschen ein Job eines Trainers, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir ja auch eben nochmal bei der Trainerdiskussion gesagt. Da muss halt auch jemand her, der die Jugend mitentwickeln kann. Da haben wir Potenzial. Du sprichst Waldschmidt an, aber ich würde da genauso fürs nächste Jahr auch Bunyaki mit aufzählen oder Gerätzinger dieses Jahr auch verletzt gewesen, deswegen noch nicht so zur Chance gehabt gekommen. Kinzombi ist auch noch ein Junger, der mitentwickelt werden will. Also da stehen ein paar Kandidaten auf der Liste. Da muss der neue Trainer seinen Teil zu beitragen. Und ich meine, ein Stendera hat sich einfach aufgedrängt. Und Kittel hat halt auf der Position, für die er eingesetzt werden sollte, auch nur dürftige Konkurrenz gehabt. Hm.
Stellt sich aber die Frage, mit welcher Mannschaft, ne? Denn da passiert ja einiges, wenn wir uns darüber nachdenken.
Mann! Jetzt hast du wieder angefangen zu reden und dann ist weg.
Ei, 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 ei. Naja, wenn wir nämlich darüber nachdenken, Zambrano ist bald weg, ne?
Ja, weiß ich nicht. Da bin ich zuversichtlich, dass der bleibt. Also ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz hohes Pokerspiel, was sie hier mit diesem Schweizer Konsortium treiben. Und ich glaube, sie warten einfach den Moment ab, seinen Vertrag auslaufen zu lassen, weil in dem Moment können in den neuen Vertrag die Schweizer nicht mehr mit einsteigen lassen. Und ich denke, dass das der Plan ist. Also bei Zambrano bin ich eigentlich zuversichtlich.
Also würdest du die Social-Media-Aktivitäten seiner Freunde, von ihm selbst und seines Bruders nicht dementsprechend hoch bewerten?
Nee.
Okay. Und ansonsten höre ich ja eher interessante Namen im Eintracht-Umfeld. Ne? Sebastian Rainer hat ja darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Das ist eine gute, solide Verpflichtung. Jetzt habe ich Sydney Sam gehört, Alexander Ring, also viele Kaiserslautere. Bei Kaiserslautern sind einige gute Jungs dabei. Das könnte wirklich für uns attraktiv werden.
Zumal wir mit Kaiserslautern gerne Deals machen. Also es gibt ja einfach so Namen, selbst wenn die auftauchen, wenn sie bei einem Verein spielen, wie zum Beispiel bei den Bayern, auch wenn sie da, keine Ahnung, auf jeden Fall verkauft werden sollen, kannst du jetzt schon unterschreiben, dass sie nicht zur Eintracht kommen werden. Also es gibt einfach Vereine, mit denen kann die Eintracht scheinbar nicht verhandeln. Kaiserslautern gehört nicht dazu.
Das stimmt. Aber ich denke, da passiert sowieso noch einiges, da werden wir nochmal genau drauf zu sprechen kommen. Aber ein Thema, was mich schon ein bisschen bewegt, ist, dass wir nächste Saison nicht der einzige hessische Bundesligist sein werden.
Ja. Ja, schade, der OFC hat gerade eben in der Relegation verloren, ne? Da wir jetzt alle so hier für hessischen Fußball sind und jubeln, müssen wir leider auch
betrauen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Und es wird schön. Ich arbeite in Offenbach und leide sehr darunter. Und sie haben mir alle erzählt, der OFC gewinnt.
Nee, 1-0 verloren.
Das ist aber tragisch.
Es ist ja noch, gibt ja noch ein Rückspiel. Kein Rückspiel braucht auf jeden Fall die Darmstädter, sondern die haben es direkt in die Bundesliga geschafft. Franzi, sag mir doch mal, wie du das findest.
Total großartig. Nee, keine Ahnung, ich habe die Darmstädter halt gefressen. Also und ich werde mich ärgert es echt, also tatsächlich, das haben wir ja auch vorher schon gesagt, irgendwie so dieses, ja, wir sind jetzt alle für Hessen und so und alle finden die Darmstädter gerade geil, aber da habe ich halt das Gefühl, nee, okay, Erfolgsfans, ihr könnt wieder gehen. Also, weil so viele Fans wie Darmstadt gerade hat, irgendwie so, die hatten sie vor einem Jahr noch nicht. Und es ist schön, wenn Leute sich für Darmstadt freuen, ich tue es nicht. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ist natürlich eine nette Auswärtsfahrt, aber die hatten wir in der zweiten Liga auch.
Noch nicht mal das, ne? Also noch nicht mal das ist es, weil dieses bekackte Stadion 15.000 Leute fasst. Das heißt, wir haben ein Gästekartenkontingent von 3.000 Karten. Also die Auswärtsfahrt, die können wir uns alle einfach sparen.
Es hat mich auch mega gewundert, dass es so genehmigt worden ist. Also ich verstehe das, also ich habe es nicht ganz gerafft, warum das so einfach durchgegangen ist mit den wenigen Plätzen.
Verstehe ich auch nicht. Vor allen Dingen die Sicherheitsvorkehrungen, die da getroffen werden können, die sind ja faktisch nicht vorhanden. Also keine Ahnung, du kannst ja bei Darmstadt immer noch hinten über die haben so einen kleinen Hügel hinten, kannst du oben über die Wiese klettern, um die Absperrungen zwischen den einzelnen Blöcken zu umgehen. Also keine Ahnung. Also ich glaube, die müssen also zumindest mal ein paar mehr Zäune bauen, die nicht immer nur temporär dahingestellt werden.
Alex, er kann sich noch erinnern, als wir mal da waren bei einem Testspiel, das war glaube ich Darmstadt gegen FSV, da hat Yannick Stark für den FSV gespielt, ne?
Ja, genau. Da hatte ich Business Seats gehabt von meinem damaligen Arbeitgeber, der die Karten bei Darmstadt hatte.
Mhm. Da gab es noch nichts mit Herrlichkeit, ne? Darmstadt der Herrlichkeit, das war alles noch moderater Fußball. Für mich ist es ein bisschen bedenklich, dass die überhaupt in diesem Stadion in der nächsten Saison spielen können. Wen sie da geschmiert haben, das würde ich ganz gerne wissen. Ich muss sagen, ich kann das schon toll finden, was in Darmstadt passiert ist, denn fast in die vierte Liga abgestiegen, jetzt in die erste Liga sich hochgekämpft hast. Da habe ich schon meinen Respekt vor. Das habe ich auch dementsprechend auch bei Twitter geäußert. Das ist schon einmalig. Aber als Eintracht-Fan muss man auch jetzt mal sagen, Schluss mit der Herrlichkeit. End the Hype Train. Wir müssten den Darmstädtern zeigen, wer in Hessen das Sagen hat.
Also das ist halt genau der Punkt, ne? Also Respekt vor der Leistung, klar, gibt's keine Frage, gibt's kein Rumdiskutieren. Aber es ist noch keine, wie lange ist es näher? 3 Jahre? 4 Jahre? Da sind wir mit der U23 nach Darmstadt gefahren und haben geschrien, Pflastersteine für die Lilienschweine. Und jetzt sind wir auf einmal alle Darmstadt-Fans? Was ist denn los?
Was rufst du denn?
Ich singe seit neuestem immer Oh Lilie, oh Lilie, oh Lilie. Und ganz ehrlich,
jetzt ist sie weg.
Ich hören. Das ist genauso ein Nervtöter wie die Tormusik von Gladbach. Und die hören wir bei Auswärtsspielen normalerweise leider genauso oft. Geht mir voll auf den Sack. Und wenn ich mir vorstelle, nächstes Jahr in diesem Kackstadion spielen zu müssen und diese Lilienmusik zu hören, weil wir es mal wieder nicht geschafft haben, einen Konkurrenten so ordentlich abzuschneiden, wie die Erwartungshaltung der Fans das vorsieht, könnte ich mich jetzt schon aufregen.
Und eins ist.
Meine Apple Watch meldet übrigens gerade einen hohen Puls.
Ja, zu Recht.
Ja, du hast aber auch über die Tormelodie von Gladbach geredet, da muss man Puls bekommen. Also.
Und außerdem ist es ja so, die SG-Fans und die Linien-Fans haben ein ziemlich angespanntes Verhältnis. Also ich habe schon öfter Stress mitbekommen, da gab es schon öfter mal Schlägereien und es wird sich auch mit dem Aufstieg der Darmstädter in die erste Liga nicht geändert haben.
Nee, überhaupt nicht. Also was ich gerade eben angesprochen habe, wie wir mit der U23 da waren, war ja auch hier so eine Orange-Chaos-Tour nach Darmstadt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
Dunkel.
Da hat es ja auch im Anschluss Stress gegeben. Also das war schon immer ein Lokalkonkurrent hier. Und das ist natürlich auch wieder mehr Derby, wie, was es, keine Ahnung, mit Mainz ist. Aber ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Also die gehören für mich nicht dahin. Die gehören für mich nicht in einem Atemzug mit Eintracht Frankfurt genannt. Da ist einfach, da sind einfach 30 unüberwindbare Kilometer dazwischen.
Da ist ein großer Graben, tut sich auf.
Ja.
Naja.
Ja. Ja, mal schauen, wie es wird. Aber
ja, Franzi, wie war das bei dir letzte Saison mit dem FSV? Ich weiß, FSV und Darmstadt sind sich auch nicht so wirklich grün, ne?
Sind die besten Freunde. Ja. Es gab jetzt gerade in der FSV-Facebook-Gruppe auch krasse Diskussionen, weil jemand so ein Lilien-FSV-Wappen gepostet hat irgendwie. So und alle halt so, Alter, hast du sie noch alle? Kind gar nicht.
Genauso wie Eintracht und RBL oder irgend sowas. Ne? Sowas habe ich auch schon mal gesehen. Kann man nicht ernst
nehmen. Ja, also ich meine, man kann ja gerne Fan von zwei Vereinen sein. Ich bin da ja sehr groß, also ich bin ja eigentlich nicht anders, aber keine Ahnung, wenn ich beim FSV bin, dann fange ich nicht an, irgendwie die Lilien geil zu finden. So, Punkt. Das ist genauso, wie ich im Eintracht-Stadion keine FSV-Gesänge singe und im FSV-Stadion keine Eintracht-Gesänge. Nee. Das gehörte mich nicht zusammen, aber bei Darmstadt hört es halt auf. Also, das ist, also ich meine, klar, das Relegationsspiel gegen Bielefeld ist ein legendäres Spiel, war auch einfach geil anzugucken, aber ja, ich wünsche ihnen eigentlich, dass sie direkt wieder absteigen. Wir haben so den Running Gag bei uns im Freundeskreis. Naja, sie können jetzt aufsteigen, sie finanziell dran ruinieren, dann können sie ja in den in die vierte Liga zurück. Das wäre so
ein sehr gehässiger Plan.
Und, ja, nein.
Und unterm Strich, wem haben wir den ganzen Scheiß wieder zu verdanken? Selbst den Mist haben wir den Offenbachern zu verdanken, die damals einfach die Lizenz entzogen bekommen haben, weswegen also, Darmstadt überhaupt heute noch existiert.
Also ist Offenbach blöd schuld, wie immer.
Am Ende sind es immer die Offenbacher.
Selbstverständlich.
Sollten wir uns merken, ja. Es ist für mich genauso, ja, Respekt davor. Aber die werden auch ihre Probleme bekommen und ich bin dafür, dass zumindest 6 Punkte bei der Eintracht bleiben. Dann ist es mir dann irgendwo auch egal.
Damit Alex nicht leidet, damit das Lied nicht hören muss. Ich kann das genau. Sehr gut nachvollziehen. Das also war letzte Saison 4-1-Klatsche gegen den FSV, das war so hart.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wisst ihr, was mir wieder auffällt? Ich wusste gar nicht, dass so viele Menschen Fußballfans sind, wie es mittlerweile bei Darmstadt der Fall ist. Und plötzlich sehe ich Leute in meiner Twitter-Timeline, die nie was mit Fußball zu tun haben und jetzt plötzlich total Darmstadt-Fans sind. Jetzt gibt es zwei Leute, die haben sich jetzt sogar ein Linienemblem ins Twitter-Logo gemacht. Respekt.
Ja, auch was in der Stadt los war, ne? Also da kommen sie ja im Moment aus allen Ecken gekrochen, ne? Also, keine Ahnung. Ich war ja ein paar Mal, dadurch, dass halt mein ehemaliger Arbeitgeber Sponsor bei den Linien war, ab und zu im Stadion und habe mir da einfach mal ein Spiel angeguckt, als es auch noch in der dritten Liga war. Das Stadion war einfach leer. Und ich war jetzt, in diesem Jahr war ich zum Auswärtsspiel vom FSV, auch in Darmstadt im Stadion, und auf einmal war es rappelvoll. Also die sind halt im letzten Jahr alle aus ihren Löchern gekrochen und sind jetzt alle Aber wenn du sie fragst, sind sie alle seit Jahrzehnten Ur-Lilien-Fans und haben schon seit 300 Jahren eine Dauerkarte.
Aber so funktioniert es ja immer. Also im Endeffekt würde ich behaupten, sind in der ersten, also gerade in den Profibundesligen sind ja immer Leute dabei, die eigentlich Fußball nur gut finden, wenn sie irgendwie, wenn es in der ersten oder zweiten Liga spielt, was ich teilweise auch nachvollziehen kann, weil wenn man ab und zu mal zur Kreis-Oberliga geht, das macht halt einfach so fußballerisch weniger Spaß als zum Zuschauen als in der ersten Liga. Aber ich finde tatsächlich auch dieses von wegen, ja, wir sind das schon immer, wenn man nicht zugeben kann, okay, ich finde es gerade einfach cool, dass die Mannschaft irgendwie geilen Fußball spielt und gehypt wird, dann macht gerade Spaß und wenn es zu Ende ist, höre ich auch wieder auf. Also es nervt mich dann auch manchmal, dass die Leute da nicht ehrlich zu sich sind, irgendwie so, weil sie ansonsten eigentlich nicht für Fußball interessieren. Ist doch nichts Schlimmes, dass sie sich nicht für Fußball interessieren. Muss ich weniger mit ihnen drüber reden.
Muss man ja auch nicht, ne?
Ja, es ist ja auch bei der Eintracht so gewesen, ne? Also in der zweiten Liga sind halt schon mal 10.000 Leute weniger im Stadion am Wochenende. Mhm. Hat seine Vorteile, der Parkplatz ist leer, du musst dir nicht so viel Kopf drum machen, wie du jetzt zum Stadion kommst, wenn du mal nicht mit der Bahn fahren willst oder die mal wieder streiken. Aber so ist es mir doch lieber.
Ja, auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, die Linie, den hauen wir weg. Aber jetzt kommen wir zu einem wesentlich wichtigeren Thema, und zwar der FSV hat die Klasse gehalten. FSV Frankfurt hat's gepackt und Franzi, natürlich einer deiner Themen. Bist glücklich, oder?
Ja. Also vielleicht sollten wir es kurz erklären, irgendwie so, also weil ich bin halt mehr in der Fanszene vom FSV aktiv auf jeden Fall als bei der Eintracht. Ich gehe zwar schon lange zur Eintracht, aber beim FSV bin ich mittlerweile einfach mehr. Ja, das war ganz schön heftig. Also ich glaube, nach Union, gefühlt alle Menschen, die ich kannte, haben danach halt erstmal 3 Stunden heulend vorm Stadion gesessen.
Echt so krass?
Ja, okay. Also es ist, ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wir haben ja wirklich, dass beim FSV mal eine Choreo auf die Beine gestellt werden kann und wirklich irgendwie die Fans ihren Arsch hochkriegen und was auf die Beine stellen. Passiert beim FSV seltener. Bei Union haben alle ihren Arsch hochgekriegt und es war cool und es hat nichts gebracht und das war heftig, weil immer wird gemeckert, die Fans, die sind nicht da und so. Und dann ist es eine ziemlich herbe Enttäuschung, wenn man wirklich alles versucht und es dann überhaupt nicht hilft und die Mannschaft die letzten 20 Minuten einfach nicht mehr spielt. Und man hat halt das Gefühl gehabt, okay, Grifo ist geistig eh nicht mehr da. Und er kann halt eigentlich geilen Fußball spielen, er muss nur Bock drauf haben. Das war heftig. Und Düsseldorf, also ich muss gestehen, damit mache ich mich unbeliebt, aber eigentlich hätte es ja unentschieden sein müssen, oder es hätte zumindest noch einen Elfmeter für Düsseldorf geben müssen.
Ja.
Also das war auch mehr Glück als Verstand. Aber im Endeffekt, es hat geholfen, zweite Liga, alles gut. Also große Erleichterung.
Und im Endeffekt so ein total ungefährlicher 13. Platz, ne? Klingt gar nicht so dramatisch. Warum hat man sie in der Woche davor den Aufriss gemacht, ne?
Ja, yeah, es war halt, ich meine, der Abstiegskampf in der zweiten Liga war halt schon heftig, wie dicht die da alle saßen. Da war ja im Prinzip noch mega viel drin. Ich glaube, es waren 5 oder 6 Mannschaften, die alle noch hätten absteigen können.
Ja. Ich meine, trotzdem, stell dir mal vor, es wäre nur unentschieden gewesen, hätten die 37 Punkte trotzdem gereicht. Und hättest du gar nicht die 39 haben müssen. Trotzdem natürlich gut, dass es einen Dreier gab. Das war auch nochmal ein deutliches Ausrufezeichen. Der FSV will in der Liga bleiben. Ich war ja auch da gegen Union. Ich muss ja sagen, geile Angelegenheit. Die Choreo hat mir richtig gut gefallen. Es wurde mal was gemacht. Und ich muss ja sowieso sagen, du kannst ja viel die Fans des FSV immer wieder kritisieren. Aber ich glaube, noch nie hatte der FSV so viele Fanclubs wie momentan. Und noch nie gibt's. Du merkst, es gibt eine Bewegung. Finde ich eigentlich total spannend für einen kleineren Frankfurter Club.
Ja, also ich meine, in den letzten 8 Jahren hat sich allgemein mega viel getan. Und ich überlege, als ich das erste Mal da war, also ich war zum ersten Mal im FSV, so die erste Saison von Müllmann, ich glaube, das war 2012, da habe ich halt auch schon im Stadion gestanden, da war relativ wenig los bei schlechtem Wetter. Mittlerweile steht bei schlechtem Wetter auch jemand da. Und wenn ich mir überlege, gegen Karlsruhe, ich weiß nicht, wer von euch das Karlsruher Stadion kennt, das
oh,
ist
ja,
für
natürlich kennen wir das.
Fans ein Traum. Und wenn es regnet, erst recht. Und fast alle FSV-Fans, die mitgefahren sind, und wir waren damals, glaube ich, 150 oder so, was für ein FSV nicht gerade wenig ist, die standen bis zum bitteren Ende alle da und scheiß auf das Spielergebnis. Wir waren halt da, dann haben wir das Beste draus gemacht. Also ich weiß nicht, ob das vor ein paar Jahren schon so möglich war.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist wichtig, dass es gibt, das ist auch für die Entwicklung des Vereins unglaublich bedeutend. Ich denke, auch dadurch, dass jetzt der Klassenerhalt geschafft wurde, geht es wieder einen Schritt nach vorne.
Ja, also vor allen Dingen, weil es einfach seit 8 Jahren zweite Liga ist.
Ja, also, wie hast du die Demission von Müllmann empfunden? Weil das war für mich doch ein ziemlich unschöner Punkt.
Ja, also das war halt bitter, weil Müllmann hat ja, glaube ich, nach Aue oder Aalen, hat Müllmann gesagt, offensichtlich erreiche ich die Mannschaft nicht mehr. Und ich denke, da hätte der Vorstand den Arsch in der Hose haben müssen, hätte sagen müssen, okay, wir haben das gleiche Gefühl, dann musst du jetzt gehen, aber dann kriegst du einen würdigen Abschied, weil Müllmann halt echt ein Hammer-Trainer für den FSV war. Oder du bleibst jetzt, aber dann bleibst du bis zum bitteren Ende. So. Und ich fand den Abgang nach Union fand ich unwürdig. Also fand ich nicht gut. Und ich fand, es war so eine typische FSV-Aktion. Keine Ahnung. Also ich halte halt nicht viel von den Vorständen der GmbH. Vom Verein kriege ich nicht so viel mit. Da steht halt immer der Name Rosenthal noch mit drunter. Aber für mich klang das halt so ein bisschen so, man macht halt jetzt schnell noch was, wenn man in Panik gerät hat, aber eigentlich keine Strategie und keine Ahnung, was man sonst machen soll. Es war halt pure Hilflosigkeit. Und es war davor schon pure Hilflosigkeit, dass die Müllmann, obwohl man gesehen hat, er erreicht die Mannschaft nicht mehr, einfach, also dass man da nichts gemacht hat. Also das war halt, keine Ahnung, ich zweifle sowieso an diesem Vorstand und vom also vor allen Dingen am CK38, also Entschuldigung, am Clemens Krüger.
Okay, ja.
Ja, der ist bei FSV-Fans seit der Wappengeschichte unten durch. Und das war ähnlich wieder. Also die Wappengeschichte war halt auch so, ja, wir führen mal ein neues Wappen ein, hier habt ihr, bitteschön. Und dann sind sie irritiert, dass Gegenwind kommt und dann können sie nicht so recht damit umgehen, sind ein bisschen hilflos und palavern ein bisschen doof rum. Und genau das Gleiche haben sie jetzt irgendwie mit Müllmann. Auch eigentlich wissen sie die ganze Zeit nicht, was sie machen sollen. Und dann reagieren sie plötzlich panisch und dann holen sie ein Oral her. Und ich meine, keine Ahnung, ob das genauso gelaufen wäre, wenn Oral nicht sowieso greifbar gewesen wäre, weil er halt in Bornheim lebt und sowieso irgendwie auch im Stadion ist, weil er FSV-Fan ist. Aber ich fand es Müllmann unwürdig, so komplett.
Aber habt ihr dann mitbekommen, wie gut er das dann noch gemeistert hat? Ich muss ja sagen, eine absolut respektable Angelegenheit, wie professionell er dann noch vor die Kameras gegangen ist, gesagt hat, ich wünsche dem FSV trotzdem alles Glück der Welt, ich hoffe, dass es einigermaßen trotzdem funktioniert. Also, dass er das überhaupt nicht bitter genommen hat, überhaupt nicht sauer war, sondern in professionellster Art und Weise hier gesagt hat, ich kann es irgendwo nachvollziehen, Hauptsache ist es, der Verein drin bleibt. Fand ich gut.
Ist auch, also das ist auch genau seine Art. Also ich habe so, außer auf dem Spielfeld habe ich Müllmann noch nie irgendwie daneben erlebt. Zumindest nicht als FSV-Trainer. Ich habe nicht so die Ahnung, wie das bei seinen Vereinen davor lief. Aber also ich meine, auf dem Spielfeld so Geschichten, wo er die Knieschoner dem einen Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hinterhergeschmissen hat. Das ist schon auch typisch Müllmann, aber in Pressekonferenzen oder so war der immer ruhig gelassen, klar analysiert. Und ich glaube auch schon, dass ihm wirklich am FSV was gelegen hat. Also.
Naja, aber auch wirklich lange da, ne? Alex, sag mal, hast du das irgendwann mal mitbekommen, dass ein Trainer nach dem 33. Spieltag entlassen wurde?
Weiß ich nicht. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Gar nicht, ne? Also 33. Spieltag war schon einmalig. Aber gut, es hat was gebracht. Thomas Orel kam, der alte Bekannte. Und wie sieht es denn jetzt damit aus? Ich meine, jetzt eigentlich habe ich schon fast gedacht, na gut, vielleicht kommt er nicht nur für einen, sondern für 3 Spiele. Die Relegation wurde abgewandt, der sichere Klassenhalt wurde geschafft. Und jetzt bleibt der Trainer.
Ja, heute Morgen, also letzte Meldung drüber war, vor 10 Stunden, nachdem das Gespräch zwischen Krüger, also CK, und Stöver war, dass er auch mit Oral geredet hat. Und Statement danach war, es ist auf jeden Fall eine ernsthafte Debatte drüber. Ich könnte mir schon gut vorstellen, weil ich meine, ich glaube, Oral ist unter anderem wegen Problemen mit Reisig damals gegangen. Und Reisig war ja, glaube ich, nur noch Manager von Klant. Klant geht. Das heißt, Reisig wäre auch nicht mehr unbedingt im Weg. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass gerne aufs Altbewährte zugreifen.
Weil du musst halt auf jeden Fall jemanden finden, der in der Lage ist, auch eine Mannschaft wieder neu aufzubauen. Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen, Klant wird den FSV auf jeden Fall verlassen. Ja, kann man jetzt gut finden, kann man nicht so gut finden, ist vielleicht auch mal gar nicht so verkehrt für den Verein, dass jetzt die letzten Reisig-Elemente raus sind. Es werden viele Veränderungen stattfinden. Grifo wird wahrscheinlich definitiv nicht mehr bleiben. Die Leihe ist ja ausgelaufen. Und ansonsten wird sich ja auch einiges tun. Aber wenn Thomas Oral das kann, wäre er definitiv nicht der schlechteste Mann. Ne?
Ich bin auch nicht so überzeugt von ihm. Also ich glaube halt tatsächlich, er war vielleicht derjenige, der der Mannschaft in den Kopf einbauen konnte, dass es da gerade wirklich um die Existenz des Vereins geht. So. Vielleicht hat Müllmann das wirklich nicht mehr hinbekommen, das kann gut sein. Aber bis ansonsten bin ich halt noch nicht so überzeugt von ihm. Also und ich bin halt auch kein Fan von, man geht wieder dahin, wo man früher schon mal war. Also es hatte das Stadtkind Frankfurt der Rob irgendwie auch bei Twitter mal gesagt. Also kann ich ihm eigentlich nur zu, also so gefühlsmäßig bei mir ist es auf jeden Fall so. Und bisher bleiben auch einige beim FSV. Natürlich muss man sich das gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber so letztes Jahr sind ja 8 Leute rausgegangen. Dieses Jahr ist zumindest sehr absehbar, wer geht und wer nicht geht. Und ich meine, Schlicke geht, weil er in Ruhestand geht. So, das ist jetzt da ja abzusehen. Oder war es Balic? Nee, ich verwechsel die beiden ab und zu mal. Also bisher, ich glaube, es gehen sicher 4 oder 5 Leute.
Aber geht ja
es sogar. Ist für FSV-Verhältnisse ist das wenig. Also und ich glaube zum Beispiel nicht, dass sowas wie Mario Engels geht, weil der ist verletzt. So, den nimmt gerade, glaube ich, niemand sonst. Und ich glaube, der Vertrag läuft auch noch. Und wenn man so jemanden halten kann, ist ganz gut.
Auf jeden Fall. Ja, nee, also da gibt es noch einige. Ja, du hast einen akzeptablen Zweitligakader. Ich meine, man muss ja auch sagen, da wäre ja auch in dieser Saison mehr möglich gewesen, hätten die alle ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Ne? Ist, also ich hätte schon eigentlich mit so einem 10. bis 12. Tabellenplatz gerechnet oder 8. bis 12., dass ich jetzt nochmal unten nach unten ging und man da Angst haben musste, war jetzt ein bisschen unnötig. Wir müssen sehen, wie es weitergeht. Auch so Leute wie Vater und Toski, ob die jetzt nochmal einen Vertrag haben, haben ja in der letzten Zeit auch nicht mehr wirklich viel gerissen.
Der steht im Gespräch, dass er geht. Oder dass es zumindest keine weiteren Verlängerungen gibt.
Okay, dann müssen wir abwarten. Aber wichtig ist, der FSV bleibt drin. Ich bin mal gespannt, wie es in der neuen Saison weitergeht. Du hast eben den Namen Stöwe angesprochen. Ist der denn jetzt wieder drin, weil er war ja nur beurlaubt?
Da habe ich die neuesten, also habe ich jetzt noch keine neuen Meldungen gelesen. Letzter Stand war, CK und Stöver haben geredet. Hm. Ich muss gestehen, ich würde zum Stöver nicht übel nehmen, wenn er nicht kommen würde. Also, weil das war eine mega lächerliche Aktion. Weil ich stelle mir das so vor, Stöver hat gefragt, Leute, soll ich auch gehen? Vertraut immer noch genug? Und sie haben gesagt, nein. Und da muss 100, also da muss der e.V.-Vorstand beziehungsweise Clemens der federführend dahinter gewesen sein, weil Münker interessiert das, glaube ich, nicht mehr. Der hat 2016 seinen sicheren Job im Sportministerium. So, ich glaube nicht, dass er sich da noch groß eingemischt hat und im Präsidium sind nur Stöver, Münker und Krüger. Und dann bleibt halt noch der Vereinsvorstand. Da weiß ich nicht, wie es aussieht, aber ich käme an Stövers Seite schon, also an Stövers Stelle schon ziemlich verarscht vor.
Ich würde es ehrlich gesagt fatal finden, wenn er jetzt wirklich gehen würde, auch wenn die Situation sich man natürlich normalerweise so andeutet, denn ich muss sagen, er hat trotz allem eine ganz gute Arbeit geleistet und finde mal jemand von der Professionalität für das Geld, was er verdient, weil ich glaube nicht, dass es übermäßig viel ist, der FSV hat traditionell nicht zu viel Geld zu verschenken, hat er eigentlich eine ganz gute Arbeit geleistet.
Ja, also, ja.
Gut, ja, ich würde sagen, haben wir denn noch ein Thema?
Klant hat, Trapp hat heute Feldspieler gemacht.
Ja, ich habe das Bild gesehen. Endlich mal wieder ein Bild für die Frauen, ja natürlich für viele. Ich habe dann geguckt, es wurde dann auch wieder massig geliked und dann auch viele Herzchen sind geflogen. Er sieht auch, er macht auch eine gute Figur mit seinem Feldspielertrikot.
Aber viel besser. Alex?
Ja.
Sehr gut, so gefällt mir das. Ansonsten, wir können uns jetzt in der nächsten Zeit schön zurücklehnen, können uns die Relegation betrachten. Eure kurzen Tipps, wie sieht's aus? KSC gegen HSV?
Ist mir Bums, ist Not gegen Elend. Also ich habe auf den KSC keinen Bock in der ersten Liga und eigentlich auf Hamburg auch nicht mehr. Also.
Franzi?
Ich darf jetzt nicht sagen, dass ich mir wünschen würde, dass der HSV absteigt, weil ich glaube, ich ein St. Pauli-Hamburg-Derby geil fände, weil ich habe ganz viele Hamburg-Fans in der Timeline und denen geht es, glaube ich, gerade sehr dreckig und ich fühle ein bisschen mit ihnen und ich glaube tatsächlich, Hamburg bleibt drin. Also das wäre so meine Vermutung, dass sie es wieder kurzfristig schaffen, aber an sich würde ich es mir, glaube ich, ein bisschen anders wünschen, weil ich fände ein KSC in der ersten Liga auch mal wieder witzig.
Mhm. Ja, ich muss echt sagen, ich gehe ganz fest davon aus, dass der HSV das ohne Probleme macht. Gehe ich so fest von aus, die werden im Hinspiel schon 4-0 das Ding wegrocken. Die sind wesentlich besser drauf und irgendwie dieser Bruno Labbadia funktioniert beim HSV. Was soll man sagen? Und dann haben wir ja noch 1860, ne? 1860 gegen Kiel. Ja, ich denke, da dürfte der Alex ähnlich egal sein.
Nee, also da habe ich eigentlich eine klare Position für 1860.
Okay.
Und?
Franzi?
Bei mir eher das Gegenteil. Also, keine Ahnung warum, aber München 1860. Ich will nach Kiel fahren.
Na ja, gut, siehst du. Und da muss ich sagen, das ist mir scheißegal. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Franzi, vielen Dank, dass du da warst.
War meine Ehre.
Alex, schön, dass ich deine Stimme mal wieder gehört habe. Und ich würde sagen, das machen wir demnächst nochmal. Und am besten mit dauerhaft guter Beschallung. Ich muss mal schauen, was mein Mac Mini da immer für komische Geräusche macht. Also, ich wünsche euch was. Vielen Dank und sage bis bald.
Yeah.